Hallo ihr Lieben, willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr bei uns am Bildungsbuffet. Wir sind wieder zurück in einer nicht ganz unpraktischen Woche, weil wir mussten gerade schon gut lachen. Vanessa hat sich heute durch den Berliner BVG-Streik gequetscht und durchgejagt. Insofern schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich endlich wieder zu Hause bin.
Du meinst natürlich unseren Podcast.
Und auch im Podcast, aber darauf freue ich mich auch. Aber mein größtes Problem war heute, von A nach B zu kommen.
Das ist aber schön, dass du es hier geschafft hast. In diesem Sinne auch von mir.
Danke.
Ein herzlich willkommen, meine Wenigkeit Dominik. Und wir freuen uns sehr, den Podcast wieder mit euch im neuen Jahr zu starten, mit unseren Bildungsbefehlern. Und ja, auch wieder in diesem Jahr mit vielen tollen neuen Plänen für die Folgen. Auch unsere Arbeit an unserer Instagram-Seite laufen im Hintergrund weiter. Und es hängt alles noch viel an solchen Sachen wie einem Logo, was nochmal geupdatet wird oder eben auch sozusagen die Umsetzung der Grundideen. Aber in jedem Fall freut euch da auf hoffentlich eine baldige Umstrukturierung. Und es könnte nicht besser passen heute, obwohl es im Hinblick darauf wirklich nichts mit unserer Vorbereitung auf eine bessere Instagram-Seite zu tun hat. Aber es könnte eine Rolle spielen, wenn es denn in unserer Hand mehr liegen würde. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das eigentlich auch uns betrifft, in unserer Arbeit als Lehrkräfte, aber was wir eigentlich auch total oft bei SchülerInnen beobachten. Und ich mache da, wie gesagt, sage ich halt häufig in der Situation, du merkst es, glaube ich, in den Folgen, ich bin ja so richtiger Teaser-König, ich mag das halt total. So ist eigentlich auch mein Unterricht strukturiert, ne? Ich mag immer so ein bisschen so Trailer-like, so der Einstieg so ein bisschen so, oh, hier muss irgendwas irritieren, auffällig sein so und die Schüler müssen so rätseln, worum wird's heute gehen, ja. Während andere ja sagen, da muss jetzt ein ganz klarer Verlaufsplan an der Tafel stehen, damit die Schüler auch ja wissen, worauf sie sich heute vorbereiten können, dass es ganz transparent ist und sie auch gar nicht überfordert werden.
Und du willst mich heute überfordern?
Das wäre ein wunderbarer Cliffhanger für das Thema, was ich heute habe, aber es soll um ein Thema gehen, was total krass ist, weil ich finde, mir ist beim Auffallen, also beim Nachdenken über, wie ich die Folge heute mit dir machen will, halt aufgefallen, dass wir halt selber total viel damit strugglen und die ganzen Vorboten dieses Problems eigentlich schon bei den SchülerInnen beobachten können und die Frage eigentlich eher ist, das, worüber wir heute sprechen, liegt es wieder auch an der Frage, wie unser Unterricht und Schule generell strukturiert ist, wie könnten wir früher sozusagen da rangehen? Oder sind uns weitestgehend auch bei dem Problem ein bisschen die Hände gebunden, weil es einfach zu komplex ist. Und ich mach's mal kurz. Es soll heute ums Prokrastinieren gehen.
Ah, ich war schon auf ganz anderen Wegen.
Absolut, sag mir bitte, auf welchen Wegen du warst. Wo habe ich dich hingeführt?
Ich dachte zuerst, weil du von Instagram die Überleitung gemacht hast, dass es jetzt irgendwie um Social Media geht.
Ja.
Dann habe ich mich gefragt, haben wir das nicht schon mal gemacht?
Ja, so ein bisschen so. Aber wir wollen ja auch mal weg von den klassischen Millennial-Gen-Z-Themen.
Und dann dachte ich, als du so meintest, dass es uns manchmal überfordert, ob es so um Auffälligkeiten beziehungsweise vielleicht so Konzentrationsschwächen und sowas geht.
Ja.
Aber das geht ja fast ein bisschen in die Richtung des Prokrastinierens.
Das sollte das Schlagwort heute sein. Ihr könnt euch das vorstellen, so wie du es gerade gesagt hast, in golddicker Schrift aufblinkend, weil das, was du beschrieben hast,
so wie deine Einstiege,
so wie meine Einstiege
immer sind.
Goldblinkend. das ist halt so ein Ding, ne? Konzentrationsschwäche geht da halt schon so stark mit einher, weil es so ein, das Wort ist ja sehr dehnbar, was Konzentrationsschwäche angeht. Die Ursachen dazu sind auch komplex und situativ zu beobachten und können ja gar nicht so pauschal analysiert werden, aber es kann natürlich, finde ich, schnell so ein Phänomen sein, was als Konzentrationsschwäche missverstanden wird, ne?
Mhm.
Weil letzten Endes, ja, es hat natürlich was mit einer Konzentration zu tun, aber die Ursache für das Prokrastinieren liegt ja häufig ganz woanders. Und im Kontext Schule oder unserer Vorbereitung und Arbeit als Lehrkraft auch. Und ich sag mal, also kurz zum Prokrastinieren, was man darunter versteht. Ne? Es ist ja, im Volksmund ist es so Abschieberitis, ne? Das ist halt so ein bisschen, ne, immer so ein bisschen.
Kann ich auch nicht sagen.
Sowieso jetzt nicht gerade. Und es ist ja weitestgehend eigentlich so das Vermeiden von Aufgaben, die in der Regel halt einfach einen selber entweder zum Beispiel überfordern, viel Zeit kosten könnten, komplex sind, und dementsprechend neigt man halt dazu, entweder zu prokrastinieren, indem man, ich sag mal, die Aufgabe komplett verweigert und, ich sag mal, eher unproduktivere Alternativen wählt. Also im häuslichen Zuhause-Kontext sei es dann, dass wir sagen, ach nee, komm, heute war schon ein harter Arbeitstag und das ist ja auch durchaus ein legitimer Grund, will ich mal hier sagen an der Stelle. Aber dass man dann sagt, jetzt mal eine Netflix-Folge oder so, erstmal nicht arbeiten, keine Lust. So, ne? Vollkommen legitim. Kann aber schon mal so ein erster Hint sein darauf, dass man jetzt eigentlich auf die Aufgabe, die kommt, dass man weiß, oh, das wird ein Brocken. Anderer, sage ich mal, Kontext, was man ja so eher, was ich gerne so als produktives Prokrastinieren bezeichne, ist, dass man sich mit so leichteren Aufgaben erstmal beschäftigt. Das kann so Haushaltsgedöns sein, das kann aber auch so schulische Aufgaben sein, so wie Mails beantworten manchmal oder sowas, wo man halt so kleinere Erfolgserlebnisse trotzdem hat, weil man sich ja sagt, ich arbeite ja was ab, ich habe ja was geschafft. Aber es ist halt vermeintlich die leichtere und vor allen Dingen weniger zeitintensive Aufgabe. Und das ist für mich so ein bisschen, wenn du ans Prokrastinieren und an deine SchülerInnen denkst, was merkst du denn? Also hast du schon mal bei dir im Unterricht so festgestellt, dass die so gewisse Verhaltensmuster haben, um so Aufgaben zu vermeiden? Oder was kommt dir da so häufig vor?
Also die können jetzt ja nicht in meinem Unterricht eine Netflix-Serie gucken. Nein. Ich würde schon eher sagen, dass es trotzdem mehr in die Richtung geht, also wirklich gar nichts zu machen. Mhm. Also sie fangen dann nicht an, eine andere Aufgabe zu machen oder nicht in ihrem Hausaufgabenheft nochmal was durchzugucken oder irgendwas, was irgendwie einen Schulkontext oder Arbeitskontext hätte, sondern es dann, sieht dann eher so aus, dass sie in die Luft starren.
Der klassische so.
Und irgendwie so, wo bin ich? Und das eher machen oder vielleicht das dann irgendwie das Arbeitsblatt ausmalen oder sowas, ne? Mhm. Also dann irgendwie den Kasten, wo die Aufgabenstellung drin steht, anfangen anzumalen oder irgendwelche Kriegeleien oder Kringel da an den Blattrand zu machen oder was auch immer sie dann da gerade haben. Also so eher, also dass sie eher einfach komplett aufhören, irgendwas zu machen. Und ich weiß aber manchmal nicht die Ursache dahinter, ob es, also ich glaube, es sind so verschiedene, also entweder das wirklich nicht verstehen, ist, glaube ich, voll oft ein Punkt. Mhm. Dass es dann irgendwie den, ja, dass sie es halt nicht hinkriegen. Das andere ist, glaube ich, manchmal wirklich so eine komplette Unlust.
Okay.
Also keine Motivation. Ich meine, also ich denke jetzt gerade ganz konkret an meine eigene 8. Klasse. Die sind halt auch irgendwie jetzt in so einem pubertären Alter und ich denke auch konkret an so einen Schüler, der halt auch irgendwie, glaube ich, so viele andere Sachen gerade im Kopf hat. Und ich glaube, der guckt dann einfach in die Luft und denkt an seine aktuelle Freundin.
Aktuelle Freundin, das klingt ja sehr spannend.
Ja, ja.
Anderes Podcast-Thema.
Frühreife bei Jugendlichen. Ich musste eben so schmunzeln, weil ich das von mir selber halt auch total kenne. Bei mir sich das auch eher in dem, also bei mir dann eher das Zweitere ist, also dass ich dann halt wirklich, wie du gesagt hast, so kleine Aufgaben mache. Okay, dann beantworte ich jetzt mal alle E-Mails. Okay, dann räume ich jetzt mal die Spülmaschine aus. Oh, das Bad putze ich. Und meinen Kleiderschrank wollte ich ja auch nochmal sortiert haben. Also dass das dann so eine Flucht vor den großen Aufgaben ist.
Ich bin, glaube ich, so wie gesagt, so Typ produktives Prokrastinieren. Ich kriege das halt charakterlich krass schlecht vereinbart mit meinem Gewissen.
Ja, du kannst das bestimmt gar nicht.
Ich
dann, also wenn du eine Aufgabe
da
hast und dann so, oh nee, dann guck jetzt mal eine Folge, was weiß ich.
Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem komme ich mal, weil das ist tatsächlich, also ich berufe mich heute mal so über das, worüber wir heute ein bisschen reden wollen. Ich will heute mal mit dir mal schauen, was so aus der Wissenschaft, jetzt da habe ich mir konkret mal die eine Fachhochschule rausgesucht, die auf ihrer Seite so ein bisschen über das Thema geschrieben hat und da mal so versucht hat, so 10 Tipps gegen Prokrastination zu erarbeiten und sich halt auch darauf berufen hat, dass es eben vor allen Dingen bei SchülerInnen und Studierenden halt eben häufiger mal vorkommen kann, weil das eben auch so Phasen sind, in denen man ja auch, sag ich mal, gehäuft mit Aufgaben überwältigt wird, Dinge, die man sich vor allen Dingen nicht selber sucht in der Regel. Deswegen, wollte ich mal diese Tipps mit dir durchgehen und mal so ein bisschen so einen Schultauglichkeitstest machen in die Richtung. Und ich glaube, da wird auch schon ein bisschen deutlich vielleicht, wo man selber mit sich auch schon, also wir beide vor allen Dingen wahrscheinlich, schon so Mechanismen anwenden bei uns. Die Frage ist halt nur, wie kann man SchülerInnen unterstützen in der Schule bei dem Problem? Weil es ist halt, ich beobachte es gleich wie du. Also ich wirklich, SchülerInnen sind ja so krass kreativ. Ich hätte wirklich manchmal gerne im Unterricht so, weißt du, so ein Über-Ich, was einfach so ein bisschen den Raum noch scannen kann mehr. Weil du siehst ja so wahnsinnig interessante Phänomene. Also früher so, weiß ich noch, wie Leute bei uns einfach so mit Stiften so Türme gebaut haben. Also immer so im Viereck, weißt du, so die Filzstifte übereinander, bis es halt höher und höher wurde.
Ja, stimmt.
Dann wurde mit dem Lineal wurden Sachen gemacht, ja. Es wurde irgendwie Papier in so Stücke gerissen. Also es sind ja wirklich banale Mechanismen, die da stattfinden. Auf einmal werden die so kreativ und haben so Strukturzwänge mit irgendwelchen Sachen, die aber überhaupt nicht relevant sind gerade. Und ich kenne es halt von mir zu Hause, wie gesagt, auch ich bin dann halt, ich räume dann irgendwas auf, um mich noch abzulenken. Ich sage, also es hilft mir tatsächlich auch sowieso, wenn ich eine äußere Ordnung habe, dann komme ich besser mit einer inneren Ordnung klar. Ich sehe dann halt oft so, okay, das muss ich noch machen, dann denke ich mir so auf meiner Aufgabenliste, was muss theoretisch heute alles gemacht werden und starte dann trotzdem meistens mit der vermeintlich leichteren Aufgabe. Einfach um, weil ich mir sage, ich habe jetzt einen Anfang, ich mache jetzt schon mal was und dann komme ich schon in den Flow.
Ja, und dadurch hast du ja auch das erste Erfolgserlebnis, was ja dann motivierend auf die weiteren Arbeitsschritte sein kann. Und jetzt ist die Podcast-Folge aufgelöst.
Fertig. Das war's. Ey, danke, dass du mir das gesagt hast. Liebe Leute, das war das Bildungsbefehl. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
So, ne, das ist halt, aber das ist halt der Punkt. Also meistens ist es ja so, die vermeintlich schwerere Aufgabe zuerst zu machen, weil man ja gerade am Anfang auch meistens noch mehr Energie hat, sag ich mal, aus dem Blickwinkel taktisch cleverer. Und vor allen Dingen, man geht hinten raus nicht mit so einem Ballast rein, weil ich habe schon, also in Ref-Zeiten vor allen Dingen krass viel erlebt, dass ich diese Aufgabe, vor der ich dachte, boah, das kostet mich viel Kraft, so lange nach hinten ausgeschoben habe, dass ich dadurch meine Abende auch in die Länge gezogen habe, weil ich dann gemerkt habe, oh shit, das schaffe ich nicht in der Stunde. Mhm. Das braucht jetzt mindestens noch 2 Stunden und dann knallte wieder ein bisschen Perfektionismus rein, dann knallte noch so ein bisschen so nebenbei Aufgaben rein und schon bam, Nachtschicht.
Ja, und dann ja auch irgendwie Erschöpfung, genau, weil der Tag eigentlich schon gelaufen war.
Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Und ich glaube, also wir selber haben, also können das vielleicht schon mehr reflektieren, ne? Aber ich sag ganz ehrlich, also auch in unserem Job, ich habe so oft das Gefühl, oh, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also manchmal sind es nur so Kleinigkeiten, weißt du so? Also es reicht ja schon, dass am Tag irgendwie, dass man schon super viele Mails beantwortet hat und man geht aus der Schule raus und stellt fest, man hat schon wieder 10 Stück und denkt sich nur so, oh nee, heute nicht mehr. Ich möchte das nicht, weil eine Mail heißt direkt, man kriegt noch eine Antwort, ist die nächste Mail. Also klar, dringliche Sachen, okay, alles andere, nope.
Ja.
Ne? Und dann geht's aber auch in die Unterrichtsplanung. Ja. Also ich merke jedes Mal, wie krass gehemmt ich bin, bevor eine neue Reihenplanung startet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn so eine Reihe läuft, dann fällt mir die Stundenplanung, wenn ich so einen groben Fahrplan habe, immer deutlich leichter und ich kann das abarbeiten, als wenn ich mir eine Reihe wieder von Grund auf neu ausdenken muss.
Das ist tatsächlich sowas, was ich irgendwie total gerne mache.
Okay.
Deswegen, also so rein Planung, weil ich finde, es ist immer wie so ein kleines Mosaik zusammenbauen. Wo will ich hin und was kann ich dafür machen? Also und dann auch so dieses Recherchieren und sowas. Also was für mich ja das absolut Schlimmste auf der Welt ist, das Korrigieren.
Das ist sowieso, ja.
Also das schiebe ich auch richtig doll von mir weg. Also dann, das sind auch schon so Schüler, sind so, wir haben ihnen doch Texte abgegeben. Wo sind die denn? Haben sie,
Das ist aber auch gerade wirklich, irgendwo. Leute, ich bin auch eine Klassenleitung. Ja, ich habe auch noch andere Probleme. Ne? Die Oberstufe hat jetzt erstmal Vorrang.
Und am Wochenende arbeite ich
genau,
nicht.
Genau, Wochenende, ne?
Leider nein, aber genau, also das ist sowas, also deswegen, also reinplanen, also mir fällt es auf jeden Fall auch leichter, wenn die Reihe dann schon läuft, dann da innerhalb dieser Reihe dann auch die Stunden zu planen. Aber da habe ich eigentlich, das mache ich tatsächlich total gerne. So Vorbereitung, Nachbereitung ist eher das, was ich nicht gerne mache.
Was erzählst du damit rein für Nachbereitung?
Also eher so dieses, was haben wir jetzt in der Stunde gemacht? Was sind die Arbeitsergebnisse, die nochmal sichten, da nochmal ein Feedback geben?
Okay. Sammelst du da viel ein oder?
Also gerade in der Oberstufe und das ist halt irgendwie.
Ach krass.
Das ist ja. Also Oberstufe, also heute habe ich auch schon wieder was eingesammelt. Ah, ich bin so dumm.
aber es ist auch ein bisschen die Bürde der Deutschlehrkraft, oder? Also ich kenne es aus dem Deutschfachbereich vor allen Dingen stärker.
Ja, obwohl ich auch in Politik auch immer wieder was einsammle. Ich bin wirklich, muss das anders strukturieren.
Entschuldigung, einsammeln.
aber ich, ja, und dann einfach AT-Noten würfeln. das ist die Lösung.
Oh Mann, ey.
Nee, genau. Und deswegen ist es dieses Nachbereiten.
Genau, also in diesem Ganzen, also irgendwie sind wir ja beide so Typen, die so auch gerne mal durch eine Woche durchstolpern und das irgendwie schaffen, weil wir halt so eine halbwegs Grundstruktur haben, mit der wir irgendwie zurechtkommen. Ja. Und ich nenne es immer so, ne, so man jongliert irgendwie die ganze Zeit und irgendwie hält man es am Laufen. So, also weil wir jetzt vielleicht auch mittlerweile Routinen haben, ne, wo andere dann vielleicht schneller stolpern am Anfang, sag ich mal, der Berufslaufzeit.
Voll.
Ich sag mal, wie gesagt, wir merken es halt schon so krass bei uns und ich merke einfach so, was das so mit mir macht, wie das halt manchmal auch so einfach mein Lebensalltag dadurch beeinflusst, weil ich dann einfach sage, ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock und dann hebe ich mir diese Aufgabe auf und man hat, also ich zumindest bin dann so, sie ist trotzdem immer präsent im Kopf. Ich weiß noch, das muss heute noch gemacht werden. Also es muss einfach noch gemacht werden. Ich kann es so ganz schwer manchmal abstellen, außer ich bin halt wirklich so richtig gut abgelenkt einfach gerade, ne? Aber würde ich jetzt hier rumsitzen und eine Serie gucken, wüsste ich einfach, nee, das reicht mir nicht, um mental davon wegzukommen.
Also ich glaube, ich kann schon ganz schön gut Sachen von mir schieben.
Das ist auch gut. Dafür sind wir hier, damit wir beide dieses Kontrastprogramm haben. Wenn wir beide so wären, wäre auch ein schlimmes Bild für die Lehrlandschaft.
Ja, also wenn ich so, ja, doch, kann ich.
Ja, aber das ist ja auch gut, ne? Und ich sag mal, aber nichtsdestotrotz, irgendwie haben wir trotzdem beide das Problem Prokrastination auf eine gewisse Art und Weise. So, ne? Ohne daraus jetzt eine medizinische Diagnose zu machen. Ich sag mal, ne, aber übertriebenerweise gesagt, so informiert ja auch die Seite von der Fachhochschule ein bisschen drauf, ne, die Ursachen können ja, wie gesagt, aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das kann einfach ein situatives Bedürfnis sein, dass man gerade keinen Bock auf Aufgaben hat, eine Motivationsgeschichte. Das kann wirklich sein, dass man eine medizinisch bedingte Konzentrationsschwäche vielleicht hat. Das kann eine Überforderung mit der Aufgabe sein. Ne? Also bei SchülerInnen wie bei uns kann sich das ja total unterschiedlich spiegeln. Das kann ja bei uns auch sein, wie bei den SchülerInnen, du schleppst gerade Mental Load mit dir rum. Also du hast einfach gerade, weiß ich nicht, einen Streit auf der Hofpause gehabt mit einem Kollegen oder Kollegin vielleicht auch. Oder zu Hause und was weiß ich. Und das, auch das kann ja von so einer Aufgabe ablenken. Das ist ja nicht alles sofort prokrastinieren. Aber es kann halt dazu führen, dass man halt gewisse Aufgaben vielleicht auch aufschiebt. Und damit hängt natürlich auch zusammen, dadurch können sich auch Versagensängste schüren auf die Dauer. Ne? Man kann so auch Panik entwickeln vor gewissen Aufgaben, um die man dann nicht herumkommt, weil man einfach nicht gelernt hat, wie überwinde ich solche Phasen und Momente. Weil man muss das ja auch aushalten können, dass man gerade überfordert ist. Und dann gucken, schaffe ich eine Lösung. Und jetzt kommen die halt mit ihren Tipps, um mal da die Überleitung hinzukriegen.
So.
Bam. Ja.
Die Lösungen.
Wahnsinn. Und lass uns doch mal, ich würde mal sagen, wir machen mal so einen Check. Ja. Und ich würde es,
okay.
Ich glaube, ich mache das heute mal zu unserer Rubrik. Unsere heutige Rubrik ist, ne, das habe ich gelernt, es gibt halt, wie gesagt, diese 10 Tipps. Ich lese dir die mal vor und ich würde sagen, wir machen das mal folgendermaßen. Was dir als erstes dazu einfällt, wie man das in der Schule umsetzt, also auch bei dir vielleicht.
Okay.
Oder wenn du halt sagst, ganz klar, wie soll das funktionieren, dann interveniere. Also, erster Tipp, ja, ist die Aufgabenunterteilung. Das heißt, es geht darum, sich praktisch Mini-Deadlines zu setzen für verschiedene Aufgaben, die zu lösen sind. Also praktisch eine To-Do-List zu machen und zu sagen, jo, das hake ich jetzt so einzeln ab, das sind dann eher verkleinerte Arbeitsschritte und sich somit dem großen ganzen Ziel zu nähern.
Ja, das ist ja ein bisschen, was dann, glaube ich, wirkt, was wir eben schon gesagt haben, wenn man erstmal mit einer leichteren oder vermeintlich leichteren Aufgabe anfängt, hat man gleich was Motivierendes. Und ich glaube, in Schule kann man das schon umsetzen, weil man ja theoretisch auch in der Aufgabenstellung besonders kleinschrittig vorangehen kann und dadurch dann ja auch verschiedene Aufgaben Bereiche oder Anforderungsbereiche dadurch abgedeckt sind und dementsprechend auch den Niveaustufen oder Leistungsniveaus der SchülerInnen angepasst sind und dann eigentlich jeder schon mal die erste Aufgabe wahrscheinlich bewältigen kann. Und wenn man das alles, glaube ich, kann man machen. Also kleinschrittige Aufgabenstellungen.
Und du bist ja die Queen auf Stationsarbeit, ne? Das ist ja eigentlich so ein bisschen, ist es ja eigentlich inbegriffen Stationsarbeit, ne? Theoretisch. Also dieses, wenn man
ja,
sich natürlich.
Aber geht auch auf dem
Arbeitsblatt. Geht auch auf dem Arbeitsblatt, wenn man es jetzt in einem ganz kleinen Format denkt, sage ich mal, dann müsste man halt die Arbeitsschritte klarer unterteilen, ne? Ist ja, finde ich, auch so eine häufige Diskussion, dieses, der Arbeitsauftrag liest den Text. Ist der notwendig? Ist er nicht notwendig, weil es eigentlich selbstverständlich ist.
Aber kommt halt auch auf die Gruppe an, ne, die man
genau.
hat. Also
da muss man halt überlegen.
Wenn man jetzt,
aber ich habe ihn zum Beispiel ganz oft nur auf Arbeitsblättern stehen, weil ich mir denke, das ist eigentlich für mich von der 5-Leseschritt-Methode auch der erste Schritt, Text überfliegen.
Ja, ist ne?
Also
genau.
Man muss dann erstmal lesen, einmal irgendwie. Und dann mal schauen, verstehe ich schon mal so grob oder wo hängen die Schwierigkeiten, ne? Also
finde ich in der Sek 1 also total legitim, das draufzuschreiben. In der Sek 2 kann man da wahrscheinlich drüber
schreiben. Das mache ich nicht. In der Oberstufe mache ich es nicht. Ja, yeah. Nee.
Da lesen wir keine Texte.
Nee, wir gucken nur Videos. Naja, auf jeden Fall.
Netflix.
Mini-Deadlines finde ich gut. Aufgaben unterteilen auch. Ich finde aber, da wieder würden jetzt wahrscheinlich einige aufschreien, aber muss ich jetzt aus sonderpädagogischer Sicht auch sagen, hängt natürlich wieder mit einem guten Verständnis dafür zusammen, wie differenziert man, was bedeutet es eigentlich, einen Arbeitsschritt zu unterteilen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, analysiere den Text, dann kann ja schon mal der erste Hinweis sein, analysiere den Text im Hinblick auf zum Beispiel einen bestimmten Aspekt. Was wird dazu gesagt?
Unbedingt.
Ne? Also,
ne? Weil Analyse ist viel zu groß.
Viel zu groß, wäre so ein Oberstufenhinweis, ne? Aber selbst da mache ich eine Unterteilung, ne? Einfach damit man den Text ein bisschen gezielter liest.
Ja, ja.
Aber ich sag mal, ne? Man müsste halt wirklich solche Schritte viel kleiner aufbauen. Da merke ich oft, das crasht voll mit meinem Layouts dann aber so ein bisschen, weil dann hast du gefühlt so eine halbe Seite Arbeitsschritte, ne? Das ist dann auch wieder die Frage.
Hast ja eh hässliche Arbeitsblätter.
Ich oder was? Also, unerhört.
Hast du selber gesagt, weil die nicht
Abbruch,
bunt sind.
Abbruch.
Aber auch, heute gibt's Streit.
Aber auch da muss ich sagen, ich bin wirklich noch viel am Struggeln und am Überlegen, so meine Arbeitsblatt- und Aufgabengestaltung zu verändern, weil ich habe häufig eine PowerPoint vorne, wo der Arbeitsauftrag dran steht. Und ich habe es aber auch nochmal auf dem Arbeitsblatt. Ich finde es grundsätzlich wichtig, aber
auch
Kollegen, die sagen, ganz ehrlich, das steht überall, das kann auch verwirrend sein.
Wenn es der gleiche Arbeitsauftrag ist, finde ich es eigentlich.
Voll. Aber dann ist die Frage, ist es nicht überflüssig, weil dann hast du einen Reiz vorne und einen Reiz auf dem Arbeitsblatt. Weißt du, dann könnte man auch sagen.
Nee, weil, also in dem Moment, wo sie das Arbeitsblatt dir mit nach Hause nehmen, haben sie deine PowerPoint-Präsentation nicht mehr. Also sollten sie nacharbeiten. Also ich finde, aufs Arbeitsblatt gehört es auf jeden Fall, aber es ist auch ein anderes Thema. Ja. Ne? Und ich finde es auch, wie oft, trotzdem es da steht, SchülerInnen sind so, was müssen wir machen? Und dann einfach nur diese Handbewegung, ja, Richtung Tafel oder Smartboard, super, reicht, hilft mir so doll.
Ja, das ist wohl wahr. Aber da würde auch der Satz sagen, guck auf dein Arbeitsblatt. Da fängt es ja schon das Problem an. Warum hast du es nicht auf deinem Arbeitsblatt erkannt? Das ist für mich tatsächlich so eine Frage, die du gerade genannt hast. Da könnte ich eine ganze Podcast-Folge drüber machen, weil da müsste ich mal wissen, was passiert da eigentlich im Gehirn. Also Arbeitsauftrag nicht verstehen, ja, aber nicht finden?
Ja, das ist...
Krass. Ja. Okay, kommen wir mal zum zweiten. Das fände ich schon wieder speziell, weil ich glaube, das hängt wirklich krass an den Schulen, und zwar Ablenkung vermeiden. Um konzentriert zu arbeiten, sollte man sein Handy möglichst ausschalten und sich von Social Media und Co. fernhalten oder Amazon, wo man halt sich ablenken könnte. Das heißt also Internetseiten vielleicht zeitlich begrenzt blockieren. Und wenn im näheren Umfeld einfach auch viel Trubel ist und so, muss man sich halt einen ruhigeren Ort zum Lernen holen oder sich dahin zurückziehen.
Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, so für Studierende oder wenn man halt jetzt als berufstätige Person irgendwie was erarbeiten muss, weil das kenne ich auch von mir, dass ich dann halt irgendwie, zum Beispiel beim Korrigieren, dann liegt auch mein Handy neben mir und dann habe ich eine Seite korrigiert und gucke dann nochmal 3 Minuten auf Instagram. Und bei SchülerInnen, also das, wie du schon sagst, das kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Umgebung an. Wir haben eh keine Handys am Platz, also so da kommen sie, das wird es eh nicht sein, aber ich glaube, das ist dann eher sowas wie unruhig ist die Klasse, ist die Klasse im Erdgeschoss und es laufen Leute am Fenster vorbei, wie ist die Sitzordnung, aber da kann man ja schon auch so Sachen machen wie diese Lärmschutz-Kopfhörer oder irgendwie vielleicht auch für jemanden Sichtschutz aufbauen, weil er sich schnell abgelenkt fühlt. Ich glaube, man kann das schon umsetzen, es muss nur halt auf den Raum angepasst sein.
Das wäre halt der Punkt, ne? Also ich sag mal, wir haben zum Beispiel so einen Ruheraum auch, an dem man sich zurückziehen kann, der ist aktuell noch so ein bisschen in der Erprobung. Aber ich sag mal, sofern ich manchmal die Möglichkeit habe, wenn so parallele Klassenräume frei sind, dann source ich meine Schüler gerne dahin aus. Ah. Wenn ich der Klasse vertrauen kann, dass das so gut funktioniert. Das geht ja vielleicht auch nicht mit allen Altersgruppen. Ist wahrscheinlich auch grundschultechnisch eher schwierig. Ist eher so ein Oberstufending, glaube ich. Ne? Ja. Also das muss man auch bedenken. Ja,
genau, Mittelstufen.
Und gewisse, ja, ich sag mal, SchülerInnen-Typen, da ist man auch vielleicht lieber näher dran, als dass man dann zu viel Raum gibt. Weil auch da bietet man ja schon wieder Raum und es setzt auch eine Menge Selbstorganisation voraus, wenn man sagt, hier, geh jetzt alleine in den Raum und kümmere dich drum. Also auch da finde ich, man kann damit auch Prokrastinieren befördern. Das muss man sich halt gut überlegen.
Ja, nächster Punkt.
Nächster Punkt, klingt sehr cool, finde ich. Also ich finde ihn gut. Der letzte Satz ist nur so geil auf Studierende gemünzt. So. Rituale schaffen. Also Routinen schaffen, besser gesagt. Also es geht darum, Rituale können beim Erledigen wiederkehrender Aufgaben helfen. Hier steht unten, man könnte sich zum Beispiel immer zur gleichen Zeit sagen, man lernt jetzt seinen Lernstoff und setzt sich dann mit einem Milchkaffee und frischen Croissants hin. Kontext Schule vielleicht.
Hafermilch.
Vielleicht eher ein Durstlöscher, sage ich mal, und einen Corny-Riegel. Aber nee, auf jeden Fall, also so Rituale schaffen, glaube ich, da haben wir ja auch schon mal ein paar Folgen drüber gesprochen, so gewisse Strukturen in den Abläufen, wie man seinen Unterricht startet und sowas, aber auch, weiß ich nicht, wie du zum Beispiel Arbeitsaufträge einführst, ob du da ein Ritual hast.
Ich weiß nicht, ob es ritualisiert ist, aber ich habe die halt auch immer am Smartboard und...
Lässt du vorlesen?
Und danach in eigenen Worten erklären. Meine Fachsemesterleitung würde mich jetzt schimpfen, dass ich sie vorlesen lasse, aber das ist halt auch eine kleine, also eine junge Klasse noch, ne? Deswegen mache ich das.
Ja, ich mache das meistens so lesen und sie sollen es mir direkt dann in eigenen Worten wiedergeben. Aber da merke ich, es voll schwer, weil wir ja teilweise unsere Arbeitsaufträge auch schon so formulieren, dass sie relativ eindeutig sein sollten.
Ach so, dann das in eigenen Worten zu
finden.
Ja,
das nochmal eigene Worte für das zu finden, was da eh schon relativ eindeutig steht so. Es ist halt so, auch da könnte man ja überlegen, okay, also ich mache das leider nicht so ritualisiert und das wäre so ein bisschen ein Ding für mich, aber auch da sprechen, wie gehst du jetzt an die Aufgabe ran, was wirst du jetzt tun, dass man mal vielleicht so Arbeitsschritte durchgeht.
Ja,
sowas könnte man ritualisieren, ne? Gerade wenn der Arbeitsauftrag auch ein bisschen komplexer ist. Dann könnte man zum Beispiel mal mehr am Anfang der Stunde, merke ich so für mich, könnte ich mal machen, dass man an die Tafel schreibt, okay, ihr habt diese 3 Arbeitsaufträge, was würdet ihr jetzt für einzelne Arbeitsschritte daraus ableiten, was wird zu tun sein? Und dass man die an die Tafel schreibt, sodass die jeder für sich abhaken kann. Ne? Oder dass man das auch mal gezielt neben das Blatt legt. Und das Schlimme ist halt, das klingt immer so nach krass viel Mehrarbeit und dass man dann wieder Engpässe hat mit seinen Inhalten, die man schaffen muss und so, aber das ist halt eigentlich...
Wahrscheinlich
das
nicht.
Ist eigentlich das, was ich hinten raus auszahlen kann, beziehungsweise, wo ich ja immer so krass auch für plädiere oder wir halt im Podcast einfach Kompetenz schulen. So bitte. Das ist einfach, ne, ist so selbstständiges Arbeiten, sich einen Plan machen, wie ich jetzt an die Aufgabe herangehe, das müsste man halt, da muss man sich viel mehr Zeit für nehmen, so.
Und genau, also nach hinten raus hast du auf jeden Fall wahrscheinlich eine ein Zuwachs und auch schon allein in der Stunde. Also ob du jetzt 10-mal die gleiche Frage beantwortest und das dann Zeit einnimmt oder man halt irgendwie 5 Minuten mehr Zeit drauf gibt, weil man gemeinsam Arbeitsschritte erarbeitet, ist wahrscheinlich am Ende das Gleiche.
Okay, das nächste, ich muss sagen, nehme ich schon mal vorweg, können wir krass verneinen wahrscheinlich, aber den Biorhythmus ausnutzen. Bist du eine Eule oder eine Lerche? Naja, setz dich an den Tisch, wenn dein Biorhythmus danach ist und du am besten arbeiten kannst, also morgens, abends im Laufe des Tages.
Ja, gut, das ist natürlich für Schule, das ist ja eine Diskussion, die es schon immer gibt. Ja, schwierig umzusetzen, weil wir ja einfach in Uhrzeiten
uns bewegen.
Stunden haben.
Also wir bewegen uns ja leider auch immer quer durchs Mittagstief. Also auch da gibt es, glaube ich, wenige Schulen, zumindest meine nicht, die das halt auch berücksichtigt, dass man halt vielleicht mal so eine Stunde eigentlich in diesem Bereich bräuchte, um am Nachmittag wieder, wo man produktiver ist, zu arbeiten. Dann würde Schule sich auch endlos dehnen. Also auch schwierig umzusetzen. Schule ist ja auch wieder eine Frage, wie entlastet man dann Eltern damit oder auch nicht. Abendschule für Kinder, völliger Wahnsinn. So, fangen wir an mit Schichtsystem im Lehramt.
Oh, Gleitzeit.
Voll die Kinder, ey, hormonmäßig Wahnsinn. Okay, nächste finde ich auch geil, hat gleich so einen Military-Touch, finde ich. Den Druck erhöhen. Manchmal hilft es, den inneren Schweinehund zu überwinden, wenn man den Druck von außen erhöht. Zum Beispiel Freunden sagt, was man als nächstes zu tun hat und bis wann. Ich glaube, das ist hier eher so ein bisschen langfristig gedacht, wenn man vor allem so Hausarbeiten schreibt. Aber ich sag mal trotzdem, den Druck von außen zu erhöhen.
Naja, also ich glaube, dass man das tatsächlich auch auf eine Art und Weise macht, weil man ja zum Beispiel auch immer Zeiten vorgibt, in welcher Zeit eine Aufgabe zu erledigen ist. Also du hast jetzt 20 Minuten in der Erarbeitungszeit. Das könnte man natürlich als Druck auch vielleicht verstehen. Aber klar, man kann jetzt, und man ist halt auch als Lehrkraft, also egal, wie jetzt der Zugang ist zu den SchülerInnen, aber man ist ja trotzdem in dieser Kontrollinstanz und es hat euch vielleicht auch ein bisschen Druck.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, ne, weil man ja schon sehen will, bist du fertig geworden? Gut, man kann jetzt nicht sagen, Schüler B, ruf bitte mal deinen besten Freund an, dass du jetzt eine Aufgabe hast und der sollte kontrollieren, dass du sie gemacht hast. Aber ich glaube, dass man schon wahrscheinlich einen gewissen Druck auf die SchülerInnen durch die Gestaltung des Unterrichts ausübt.
Das glaube ich halt auch. Und die Sache ist so, das als gezielte Strategie anzuwenden in Situationen, wo man merkt, die müssen schneller werden, das macht man, glaube ich, manchmal automatisch, weil wir einfach unseren Unterricht vorpushen irgendwie. Und dann sagt man so, Leute, jetzt aber 10 Minuten, jetzt muss aber fertig werden. Und gewissermaßen...
Ja, oder so ein Timer, so tick,
wie so ein Pendel, ey. Aber ich sag mal, ne, also man macht es gezielt. Die Sache ist halt einfach nur, ich glaube, so richtig zu lernen und dann zu reflektieren, wie man mit diesem Druck umgegangen ist, da findet man sich wieder nicht die Zeit, weil das ist das Ding. Ich finde, Druck ist auch wieder so ein Mechanismus. Dort kannst du ganz schnell, glaube ich, so einen Mechanismus bei den SchülerInnen auslösen, der zum Ausweichen führt. Also entweder im schlimmsten Fall weinen, ja, was für manche ein Ventil ist, manche aber auch vielleicht lautstark Widerstand leisten so, ne, und sich beschweren, sich vielleicht dann doch weiterhin der Aufgabe entziehen und in Kauf nehmen, was man sagt, ich gebe das hier leer ab, dann halt nicht.
Ne, ja, also, ich schaff's eh nicht in 10 Minuten, dann lasse ich es ganz sein.
Genau, ne? Also es ist so, es ist eine risky Strategie, über die man in dem Alter zumindest, finde ich, viel mit den SchülerInnen nochmal sprechen muss.
Genau, also diese Zeitvorgaben oder halt irgendwie dadurch, dass man sagt, man kontrolliert es ja, ist ja auch ein bisschen anderer Druck als der da jetzt beschrieben wurde. Und ich glaube nicht, dass die SchülerInnen über Druck bessere Ergebnisse haben.
Nee, und ich glaube auch, dass es hier so ein bisschen so zu verstehen, es geht eigentlich schon darum, selbst den Druck auszuüben. Also den Druck von außen selber selbstreguliert zu erhöhen und nicht, dass jemand von außen, ne, einfach das selbstgesteuert zu tun, indem man sich zum Beispiel Deadlines setzt oder sowas, ne. Strukturell wieder bei uns so ein bisschen die Frage, klar, wenn so ein SchülerInnen langfristigere Aufgaben machen sollen, okay, aber auch da wieder die große Frage, wie bringt man ihm dieses selbstregulierte Arbeiten bei vorher, damit sie dann auch mit solchen Deadlines gut arbeiten und sich die auch vernünftig setzen, ne? Also das steckt auch wieder mit drin, was man bedenken muss. Sechstens, unangenehmes Vorziehen. Das ist halt der große Punkt, ne? Also eigentlich den Teil der Aufgabe zuerst machen, der am meisten Kraft und Überwindung kostet. Und das muss ich sagen, das ist halt im Kontext von unserer Schule natürlich auch schwierig, wenn du so einen ganz stringent linearen Unterricht machst. Da ist natürlich immer so aufgebaut, dass man ja vom Leichten zum Schweren kommt und in dem Fall meistens damit auch die größere Aufgabe überwinden muss, ne? Also es gibt ja, wenn du jetzt nicht wie du zum Beispiel so eine gute Stationsarbeit geplant hast, dann gibt es ja kein Potpourri an Aufgaben, wo man jetzt wählt, ne? Aber von der Sache her, für ein offeneres Unterrichtssetting, wäre das denkbar.
Wenn der Unterricht so gestaltet ist, dass sich SchülerInnen selber Aufgaben auswählen können. Mhm. Ne? Wenn man jetzt eine klassische dreigeteilte Aufgabe hat, liest den Text, schreib heraus das und das und dann bewerte das Ganze noch, dann ist es halt, dann baut die Aufgabe aufeinander auf und die kann man dann nicht, da kann man dann nicht sagen, dann bewerte ich jetzt erst, dann lese ich und was weiß ich. Genau, aber das ist ja sowas, was den, was man denen ja auch irgendwie beibringen will, dass sie, sei es jetzt mit Stationsarbeit oder mit, also oder Freiarbeit in dem Sinne, das Lernen oder so Arbeitspläne, Wochenpläne.
Genau, Wochenpläne wären ein gutes
Stichwort.
Kann
man bestimmt, ne? Kann man bestimmt machen.
So, dann haben wir Pausen einplanen. Auch das in einem strukturellen System.
Ja, bin ich dafür.
Genügend Erholungsphasen einplanen.
Ja, aber da muss ich sagen, das mache ich schon auch im Unterricht. Also wenn man, aber das ist dann auch eher von mir wieder gesteuert.
Das ist von dir außen reguliert, ne? Ja.
Beziehungsweise manchmal fordern die sich das auch ein. Mhm. Also meine Klasse, dass sie dann, oder wenn man dann sagt, dann ist jemand irgendwie schnell fertig oder irgendwie sowas, also dass sie dann halt dadurch auch so ein bisschen so eine Belohnung bekommen, dass man dann sagt, okay, dann kannst du jetzt erst nochmal 5 Minuten dich entspannen. Mhm. Aber genau, es ist dann schon durch, also entweder durch die Nachfrage vom Schüler, weil das Bedürfnis artikuliert, oder aber dann immer durch mich natürlich erlaubt, ne?
Ja, gut.
Oder ich gebe selber den Vorschlag so, wir machen das jetzt fertig, wenn er es fertig hat, kann jetzt erst nochmal 2 Minuten chillen.
Ja, das ist zum Beispiel im Kontext, du hast es ja gerade hinter dir von so einem Projektwoche oder einem Projekttag gut zu umzusetzen und zu üben.
Gott, ja.
Ne, dass man weiß, okay, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel mit Schülern im letzten Jahr halt ein Dokumentationsprojekt gemacht, wo die halt mehr, wo die Videos drehen sollten zu einem Inhalt und dann war halt klar, okay, das Endprodukt ist das Video und ihr habt alle Stunden, die wir bis dahin jetzt haben, zur Verfügung. Das heißt, sie konnten sich das auch selber so ein bisschen einrichten, was sie halt außerhalb vom Unterricht noch nachbearbeiten wollen und was sie im Unterricht machen. Und ich meine, so, solange sich die Pause hier in dem Raum abspielt, in der Nähe irgendwo, oder ne, ihr jetzt sagt, wir brauchen mal kurz 5 Minuten Essenspause, weil wir haben ja gerade alles aufgenommen, okay. So, ne, dann haben wir da halt ein bisschen drüber gesprochen. Aber das, finde ich, kannst du nur in so einem größer angelegten Setting auch richtig, richtig üben.
Beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass dann ja auch diese Pausen oder danach gefragt wird, weil es dann schon eine Erschöpfungserscheinung teilweise ist.
Ja,
also
genau.
Nicht, dass die jetzt völlig platt sind, aber es ist ja dann schon, dass sie merken, ich brauche eine Pause. Und ich glaube, bei diesem Punkt von der Uni ist ja so, ist es ja so gedacht, dass man sagt, ich strukturiere meinen Tag so und gebe mir in dem Arbeitstag von 8 Stunden 5 Pausen. Und daran halte ich mich dann auch.
Naja, oder halt zumindest zu erkennen, wie du meinst, wenn sich jetzt so eine, also so langsam so ein Ermüdungseffekt einstellt, dass man einfach auch mal sagt, ich mache jetzt eine Pause, weil die halbe Stunde, die ich jetzt noch weiter sitzen würde, die schaffe ich, wenn ich jetzt 10 Minuten Pause mache, wahrscheinlich in einer Viertelstunde. Ne?
Ja.
Also auch das muss man ja für sich
wahr
erkennen, dass Produktivität einfach auch abnimmt mit der Zeit und dass man die wiederherstellen kann.
Ja, genau. Und das ist halt schwierig im Unterrichtsgeschehen, wenn du irgendwie 45 Minuten hast und dann sagt der Schüler, ich mache erstmal 20 Minuten Pause.
Genau, also dieses ganze Phänomen lässt sich nicht in so einer klassischen Einzelstunde umsetzen, auf gar keinen Fall.
Projektarbeit oder
sowas. Oder halt über eine längere Unterrichtsreihe, ne, impliziert, wenn man da halt irgendwie was hat, was da am Ende sozusagen steht, ein Lernprodukt oder sowas. Ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Erfolge belohnen hast du schon so ein bisschen genannt. Ne? Also eine Pause kann natürlich eine Belohnung sein, wenn die gut gefüllt ist vielleicht. Also hier war so ein bisschen der Hinweis, ja gut, man geht die Aufgabe mit den kleineren Steps an und nach diesen Steps gönnt man sich ein Goodie. Zum Beispiel finde ich ein geiles Ding übrigens, ein Stück Pizza und pass auf, das Gegenbeispiel noch, ein Workout im Fitnessstudio.
Wow, das würde mich richtig gut machen.
Das ist für viele bestimmt eine geile Sache. Also ja, klar, ich gehe auch gerne mal auf den Court irgendwo Basketball zocken, aber Fitnessstudio weiß ich jetzt nicht. Aber klar, mal eine Runde irgendwas.
Oder ein Stück Pizza.
Oder ein Stück Pizza. Also die Auswahl, also allein da würde mir die Entscheidung ja schon ultra schwer fallen. So. Das muss ich ja selbst als Sportler sagen, in harten Phasen weiß ich nicht, wo ich jetzt hintendieren würde. Ja, aber gut, manchmal ist es halt ein Goodie und das ist ja auch so, ich glaube das tatsächlich, ne, das ist, was SchülerInnen
ja
so häufig...
Ja, kein Hate jetzt gegen alle Fitness.
Nee, das ist, hier geht es ja um persönliche Goodies. Aber das Ding ist halt, glaube ich, das kann man, oder das machen SchülerInnen voll oft, die denken ja oft, ihr Goodie wäre ein Film gucken. Wir haben doch die letzten Stunden schon so viel gearbeitet und so,
Geilste.
Wir können doch jetzt mal einen Film gucken. Das heißt, die wollen sich ja eigentlich selbst belohnen.
Ja.
Die haben also diesen Mechanismus, glaube ich, ganz gut im Kopf.
Ja, doch, Belohnung erfordern sie ein. Ja, gibt's aber
genau,
nicht.
Genau, aber ich kenne es auch, also mal ein Gegenbeispiel, also ein anderes Beispiel zu der Grundschule. Dort hatten wir im Rahmen des Sonderpädagogikstudiums eine Schülerin, die wir betreut haben von einer Kollegin und die hatte ganz große Schwierigkeiten mit Aufgaben. Also die war wirklich ganz doll am Prokrastinieren, auf so ganz verschiedene Arten und Weise. Erste Klasse, also auch noch so ein Phänomen, wo man sagt, ja gut, da fällt es auch relativ schnell auf. Und dort war zum Beispiel so ein Goodie, dass wenn die 15 Minuten an der Aufgabe gesessen hat und sich auch mitunter Unterstützung geholt hat, dann hatte die danach manchmal so für, glaube ich, weiß gar nicht, für eine andere, ich weiß nicht, ich muss jetzt zugeben, dafür habe ich die Grundschulstruktur von ihr nicht so ganz im Kopf, aber es gab auf jeden Fall so eine Art Freiarbeitszeitraum. Und dort konnte sie dann statt Aufgaben zu machen, zum Beispiel 20 Minuten mit dem Schüler, der Schülerin ein Spiel ihrer Wahl spielen. So ein bisschen als Goodie.
So funktionieren ja auch, so funktionieren ja auch zum Beispiel diese Lern-Apps, Anton-App oder sowas. Genau. Das ist ja auch, wenn man da irgendwie seine eine Rubrik oder die eine Lektion fertig hat, dann kann man da dieses Spiel spielen.
Absolut.
Aber ja, vielleicht könnte man das auch, kann man bestimmt irgendwie auch mit einbauen. Weiß aber jetzt auch noch nicht genau, wie.
Genau, und jetzt haben wir die letzten beiden Punkte, die wir noch haben. Ja. Und zwar, der eine ist Ordnung schaffen und der andere ist sofort anfangen.
Sofort anfangen, das werde ich auf jeden Fall versuchen umzusetzen bei meinen SchülerInnen. Das dauert nämlich immer, bis ein Blatt, ein Stift, alles vorhanden ist. Nee, Ordnung schaffen, ja gut. Das ist jetzt.
Ja, so einen sortierten Arbeitsplatz, darum geht es halt so, ne? Das ist ja, was ich meine, so äußere Ordnung hilft mir bei der inneren Ordnung. Ich finde auch da, und das wird hier so ein bisschen genannt in Form von Arbeitsecke, auch da bin ich ein richtig großer Fan von strukturierten Räumen. Also ich mag ja total, wenn du einen Klassenraum hast, einen festen für eine Klasse, in dem zum Beispiel ein Ort ist, wo du praktisch alle Hilfszettel immer findest, wo du weißt, okay, da muss ich hingehen, da finde ich Hilfszettel. Wenn du Schere, Kleber, Material brauchst und die haben es nicht dabei, dann wissen sie, hier finden sie Sachen. Also ich mag so selbstorganisierte Räume, in denen man dann auch vielleicht gegebenenfalls einen Rückzugsort hat, was wahrscheinlich bei den normalen Klassenräumen in der Regel nicht der Fall ist. Aber ne, theoretisch hängt es halt hart an der Raumstruktur, weil am Arbeitsplatz, also sag mal mit einem Hefter und einem Buch, da kannst du jetzt nicht so viel Unordnung schaffen. Auch wenn es SchülerInnen schaffen, SchülerInnen trotzdem.
Aber das ist vielleicht wirklich sowas, worauf ich immer achte, ist, dass wirklich auf dem Tisch der SchülerInnen wirklich das Material liegt, was wir heute brauchen. Also es ist nicht noch das Englischbuch von der Stunde davor da liegt oder der Mathehefter, weil das ist ja schon auch so ein bisschen man muss sie ja schon auch dazu erziehen, dass sie ordentlich werden. Und dass eigentlich schon auch kontrolliere ich, ob alles da ist. Also im Sinne von, wenn wir jetzt in Deutsch, da brauchen wir unseren Hefter, wir brauchen unseren Block, wir brauchen unsere Stifte, weil das ja alles wieder verzögern würde, dann den Start.
Okay.
Weißt du, was ich voll meine? Dass man schon eigentlich so, und das wäre dann auch das mit dem sofort anfangen, das geht so ein bisschen aneinander über. Wenn ich mein Material breit habe, kann ich auch besser anfangen, aber da kommt wahrscheinlich dann noch so ein bisschen der innere Schweinehund dazu, aber ich weiß nicht, ob man gegen den jetzt noch mehr angehen kann. Also wenn jemand jetzt nicht anfängt, dann
muss man halt ermutigen. Das ist halt super schwierig, ne? Aber ich mache das auch so, ich habe auch immer so eine Startfolie vorne dran, an der steht immer so, ne?
Was brauche ich alles?
Was muss auf meinem Platz bereit liegen? Und ich sag mal so, das war für unsere Rubrik, ja, das nehme ich heute mit, mal so 10 Tipps, die man halt kritisch diskutieren kann und auch im Kontext Schule, die sicherlich in verschiedenen Bereichen umsetzbar sind. Ja, also wie gesagt, man kann die Tipps so nehmen, wie man will. Man kann auch, wie gesagt, man könnte wirklich auch viel mehr darüber diskutieren, wie man die am besten bei sich umsetzt. Aber es ist halt, wie es immer so ist. Ich meine, wir versuchen ja immer so auf Themen aufmerksam zu machen und die irgendwie dann mal anzureißen, mal zu gucken, wie man da reingehen kann. Ich würde mal die Anton-App, die du erwähnt hast, die vielleicht, sag ich mal, für den Mathebereich zum Beispiel super interessant ist als Tool, wo es auch super Beispiele bestimmt aus den anderen Fachbereichen gibt, mal mit in unsere Shownotes nehmen. Für Deutsch gibt es sowas auch, genau, für Anton.
Ja.
Es gibt es auch für verschiedene Sprachen.
Na und was, glaube ich, auch wichtig ist, es auch die Kids einfach zu beobachten. Also das waren jetzt natürlich so 10 Handreichungstipps, wie man Prokrastination, ich habe es richtig gesagt,
kein einziges Mal falsch
angehen kann. Aber man muss natürlich auch schauen, was ist mit dem Kind, warum fängt es vielleicht nicht an, also was steckt dahinter, ne? Also es ist ja manchmal auch mehr als das.
Genau, also das war ja, wie gesagt, gleich das Plädoyer zu Anfang, ne? Also dieses Thema oder sämtliche Phänomene, Motivation, Konzentration direkt auf eine Prokrastination hinauszuschieben, schwierig, aber man sollte, wenn einem das halt zum Beispiel über die Dauer bei SchülerInnen auffällt, und ich habe zum Beispiel so einen Fall in der 8. Klasse, bei dem ich immer wieder sehe, dass der arge Schwierigkeiten hat, mit seinem Arbeitsblatt anzufangen, man sollte das nicht zu lange hinschieben, weil es kann, wie gesagt, auf Dauer zu diesen vermehrten Versagensproblemen führen einfach oder zu diesem Phänomen, dass man halt Versagensängste hat oder sich gar nicht daran traut. Und dann halt mal frühzeitig ins Gespräch gehen, ob nur mit dem Schüler oder den Eltern mal auf den Grund gehen, wie kann man da besser unterstützen, was braucht ihr, genau, Klassenleitung, wenn man es nicht selbst ist, und da einfach hinterher sein, wenn man es schafft, weil das ist halt eben das Ding. Man kann hier halt eben gucken, inwiefern man in diesem Rahmen Hilfen bieten kann. So, ich meine, ich empfehle auch immer noch gerne, ich meine, es ist auch keine, auch keine Schleichwerbung, weil letzten Endes ist das Ding eh frei. Aber diesen Classroom-Screen nutze ich zum Beispiel relativ viel. Finde ich auch eine super Strukturierungshilfe, einfach für die SchülerInnen. Du kannst dir da Uhren vorne ranwerfen, du kannst da Gruppen vorne abbilden, du kannst Hinweise geben, würfeln, was weiß ich. Also dieses Tool ist einfach eine super entspannte Website. Da kann man sich auch anmelden, kostet auch nichts. Und dann kann man sich, glaube ich, 2 oder 3 Gruppen anlegen. Und es hilft halt unfassbar enorm für so eine Arbeitsstruktur von so Teilschritten auch, ne, oder zu erkennen, wenn man so eine Phasierung hat, auch richtig, in welcher Phase wir gerade sind, wenn es eine Ruhephase ist. Das sind alles so Sachen, ne, lässt sich halt super anwenden, auch inklusiv. Aber ja, wie es ist so, ne, also ich glaube, wir haben heute bei den einzelnen Tipps, die halt gegeben wurden von dieser Fachhochschulseite, festgestellt, dass es halt doch viele Sachen sind, die auch ein bisschen eigentlich darauf hindeuten, man müsste den Unterricht halt einfach weiter weg vom klassischen Denken, ne, also von dem klassischen 45 Minuten, die wir dann halt nur haben, und mehr in so ein offeneres Setting machen, wo halt einfach man die SchülerInnen so auf so einen selbstregulierteren Arbeitsprozess hinführt. Aber wir wissen ja beide auch, und das Thema hatten wir ja schon mal im Rahmen dieser Hausaufgabendebatte, selbstreguliertes Lernen, da muss man halt so krass viel anbahnen, einfach von allen Seiten, dass man dort mit denen hinkommt, dass man die so, wie man sich das vorstellt, in so einem offenen Setting selbstständig arbeiten lassen kann. Das ist ja nicht so von heute auf morgen so zack, Arbeitsauftrag und jetzt wissen sie, wie es geht. That's it. Ja, so kleine tiefenpsychologische Analyse heute von unseren eigenen Problemen, schön umgemünzt auf die SchülerInnen. Wie fühlst du dich nach so einem Thema, nach dem Tag heute? Bist du bereit, deinen inneren Schweinehund loszulassen?
Also ich arbeite heute nicht mehr.
Was auch gesund ist.
Genau, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio.
Wirklich? Ach, schön.
Logisch. Oder ess Pizza. Mal gucken, was ich jetzt mache. Ich
gar nicht, wo ich dich eher sehen würde. Ja, aber das ist auch diese Art von Gespräch.
Oder Pizza essen im Fitnessstudio.
Vor so Leuten auf dem Laufband, meinst du? Richtig nett.
Auf dem Laufband.
Goodie. Ey, du kannst ihnen ja die Goodies mitbringen, die sie kriegen, wenn sie den Tag heute da durchgestanden haben.
Aber ich esse jetzt auf jeden Fall erstmal was. In diesem Sinne, tschüss.
Wenn es um Essen geht, macht Vanessa hier keine halben Sachen. Ja, so. In diesem Sinne, es war mir ein Fest. Freut euch auf wieder wunderviele, wunderschöne, oh Gott.
Wunderviele, wunderschöne. Wunder.
Ach, versuchen wir es nochmal. Freut euch auf viele neue, schöne Folgen in diesem Jahr, auch wieder mit tollen Gästen, die wir haben werden. Und vor allen Dingen, ja, wir freuen uns immer auf Rückmeldungen auf Instagram, Themen, die euch interessieren, Sachen, die ihr jetzt auch zu dem jetzigen Thema vielleicht noch beizutragen habt, über die man weiter diskutieren kann. Und ja, freuen uns auch über die Bewertungen und Co. Das ist übrigens der Part von diesem Podcast, ne, den ich einfach nicht kann. Ne? Ich komme mir da immer vor wie Like and Subscribe. Enjoy.
Ja, ja. Follow for follow.
Follow for more. Okay, in diesem Sinne. Das wird schon wieder lächerlich. Hier ist wieder Cut. In diesem Sinne, tschüss.
Ciao.